Herzlich willkommen zu einem weiteren Texans Podcast. Ja, wir haben Offseason, heißt, der Ball fliegt derzeit bei uns nicht in der NFL. Die XFL ist derzeit stark am Durchstarten. Allerdings haben Watson und Co. jetzt momentan mal wieder Zeit, sich zu verschnaufen. So, und da wir uns in dieser Offseason mal ganz besonderen Thema widmen wollten, und zwar O'Brien, Fluch oder Segen. Und dazu habe ich mir drei Kandidaten eingeladen. Zwei davon sind sogar schon da. Stellt euch vor, beziehungsweise den einen kennt ihr sogar schon.
Jo, also hier ist der Max. Ich denke, ihr kennt mich schon. Ihr habt mich beim letzten Mal schon mal gehört gehabt. Ich bin wieder dabei mal.
Ja, und ich bin das erste Mal dabei. Ich bin der Christian. Ich bin seit Beginn der Franchise-Fan der Texans. Von daher habe ich schon ein paar Zeiten mitgekriegt und ja, will jetzt mal meinen Senf dazugeben, was die Jungs auch sonst so schon tun.
Ja, gut. Zu diesem Thema ist es natürlich nicht ohne Frage, es ist ein längeres Thema. Es ist ziemlich kompliziert, denke ich persönlich. In erster Linie natürlich möchte ich auch eure Meinung natürlich hören. Lasst eure Meinung definitiv hinterher unter den Kommentaren, wenn ihr das gehört habt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt zu diesem Thema. Ja, da würde ich dann direkt mal unseren Neuling fragen, was würdest du sagen, erstmal kurz zusammengefasst, Bill O'Brien, ist er gut, ist er nicht gut, was ist er für dich?
Tja, das ist halt echt eine sehr, sehr schwierige Frage. Wenn man sich anguckt, dass er halt fast alle Saisons jetzt den Sprung an die Spitze der Division geschafft hat, macht er ja eigentlich nicht so viel falsch. Aber wenn man dann halt die Entwicklung in den Playoffs sieht und die enttäuschenden Abschlüsse der Saisons jetzt in diesem Jahr besonders, aber auch in den letzten beiden Jahren schon, dann fragt man sich halt, kann er denn wirklich den Schritt auch noch weitergehen? Und für mich ist es halt schon so eindeutig der Fehler des Coaching-Staffs gewesen oder die Entscheidung auch im Play-Calling jetzt in den Playoffs. Und ja, da sehe ich halt leider so ein bisschen schwarz mittlerweile.
Ja gut, kann ich nachvollziehen, definitiv. Max, was würdest du dazu sagen?
Ich denk, dass so jeder das sieht. Also jeder hat so sein bisschen so den schwarzen Fleck, was er bei O'Brien sieht. Auf der einen Seite macht er Sachen ziemlich gut und hat eigentlich auch einen positiven Rekord. Er hat Watson ausgebildet und Watson ist super. Er hat eigentlich das gemacht, was wir gebraucht haben diese Saison, und zwar eine O-Line. Also er hat schon Dinge in Bewegung gesetzt, die Zeichen dafür setzen, dass er weiß, was er machen muss, um das Team nach vorne zu bringen. Und auf der anderen Seite hat man danach eben wieder diese Entscheidungen, wo man sich denkt, das sollte keiner machen, der die Ambitionen hat, den Super Bowl hier zu gewinnen. Zum Beispiel das Zeitmanagement oder die Fehler mit dem Fourth Down Call in den Playoffs. Also natürlich ist, denke ich mal, wird da jeder Texans-Fan irgendwo so seine gespaltene Meinung haben dazu.
Ja, das stimmt. Also man hat Grunddaten zu O'Brien. Wir wissen alle, er ist jetzt seit ca. 2014 müsste es sein. Unser GM, nicht GM, Entschuldigung, unser Head Coach. Er hat damals Kubiak und Phillips abgelöst. Zu dem Zeitpunkt war damals Rick Smith noch General Manager, der dann 2018 ausgeschieden ist, beziehungsweise Ende 2017. Du hast unter anderem unter Head Coach O'Brien hast du wichtige Zugänge gesehen wie Clowney, Fedorosi, Andrew Hall, Alfred Blue, Benedict McKinley, DJ Reader. Einer unserer wahrscheinlich nächsten großen Themen, Will Fuller. Dann haben wir noch Martin, unseren Center, Watson, Cunningham und Miller. Was allesamt sehr, sehr starke Spieler waren und auch alles sehr, sehr wichtige Spieler vor allen Dingen, die allerdings halt auch unter anderem Rick Smith mit zu veranlassen hatte. Wir haben viele wichtige Abgänge unter O'Brien allerdings, was heißt wichtige Abgänge, schmerzhafte Abgänge gesehen unter O'Brien. Unter anderem einer unserer wahrscheinlich besten, beziehungsweise eine der besten Center der Liga wahrscheinlich sogar, Chris Myers. Dann haben wir Andrew Johnson unter ihm quasi gehen lassen. Gut, er hat nur noch 2 Jahre gespielt, eins in Tennessee und ein Jahr bei den Colts, glaube ich. Brooks Reed, ebenfalls schmerzhafter Abgang gewesen. Ben Jones, dann unser All-Time-Best-Running-Back Arian Foster ist unter ihm gegangen. Brandon Brooks, AJ Boyer und John Simmons. Meint ihr, da hat O'Brien große Fäden mit drin gezogen, beziehungsweise ist Schuld an diesen Abgängen, oder wie seht ihr das, Christian?
Ja, sicherlich so ein bisschen schon. Wenn man sieht, dass er ja jetzt der GM ist, wird er sich sicherlich vorher auch schon, als noch ein tatsächlicher GM da war, schon damit eingemischt haben oder zumindest versucht haben, da seinen Stempel dann eben aufzudrücken. Ja, da sind schon Abgänge. Also speziell Brandon Brooks, zu dem Zeitpunkt, als der gegangen ist, hat man das, glaube ich, gar nicht so schlimm gesehen. Aber das ist jetzt so mit der beste Guard, der überhaupt da in der NFL rumrennt. Und der hätte eigentlich uns gehören können, wenn man dann sieht, was wir jetzt opfern mussten, um eine stabile O-Line hinzukriegen, ist das schon echt ein ganz, ganz bitterer Abgang gewesen. Die anderen Abgänge, gut, du hast einige Zugänge erwähnt, die ganz ordentlich gewesen sind, und genauso hast du halt auch die Abgänge. Das ist einfach der ganz normale Weg, den man halt dann hat. Also ein AJ Bouye gehen zu sehen, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das sehen wir ja jetzt, wie wenig Corner wir im Moment haben. Da ist dann mal einer mehr oder weniger jetzt nicht so das Schlimme, aber wenn du halt einen da hast, der eigentlich zu den Besten auf der Position gehört, dann solltest du schon versuchen, den zu halten. Und das ist da nicht passiert. Aber das muss man natürlich im ersten Sinne jetzt erstmal Rick Smith ankreiden, dass er es da nicht gemacht hat.
Max, bist du Christians Meinung?
Also ich bin da eigentlich auch der gleichen Meinung. Größtenteils sehe ich natürlich die Leute, die wir nicht zurückgeholt haben zu den Texans, dass das meistens einfach die Leistung dann noch irgendwo gefehlt hat. Na klar, Brooks Reed war vor allem in den ersten zwei Seasons ziemlich stark bei uns, hat dann aber doch nachgelassen und hat in Atlanta einfach einen riesen Vertrag gekriegt, wo wir uns natürlich gesagt haben, nee, das ist dann einfach für das Kaliber von Spieler viel zu teuer. Andere Spieler, okay, Andre Johnson war alt geworden mittlerweile. Ne? Er hätte schon noch ein, zwei Jahre spielen können, aber nicht auf dem Niveau. O'Brien hat es ihm ja gesagt gehabt, dass er wahrscheinlich nur noch weit über 3 wäre in dem Ding, und das wollte er damals nicht glauben, und deswegen haben sie dann gesagt gehabt, gut, dann war's das. Dasselbe bei Arian Foster haben sie auch gesagt gehabt, der ist einfach zu alt, es geht nicht. Also als O'Brien hier kam, er hat ja erst einmal quasi klar Haus gemacht, und das fand ich eigentlich auch damals ganz gut, weil um natürlich besser zu werden, brauchst du ein junges, frisches Team, das Qualität hat und also gespickt mit ein paar Leuten, die zwar noch das Level halten können und ein bisschen älter sind, aber die waren halt schon beide über ihrem Zenit raus. Bei den anderen Spielern sehe ich das nicht gerade anders. Da die einzigen zwei, die wirklich richtig wehtun, sind eben Brandon Brooks und AJ Boyer, wobei ich danach auch sagen muss, wenn wir die jetzt gehalten hätten, danach hätten wir wahrscheinlich ein bisschen Geldprobleme. Ja? Also ja. So wie wir stehen jetzt, im Moment sehe ich so, wie wenn wir dastehen würden, wie wenn wir eigentlich eine gute Ausrichtung, was die Zukunft angeht, hätten.
Ja, das stimmt. Also besonders bei AJ Boyer sehe ich das so, und der wäre uns wahrscheinlich zu teuer wirklich zustande gekommen. Deswegen bin ich ihm ehrlich gesagt auch nicht so ein bisschen nachtrauernd. Brandon Brooks bin ich auch der Meinung, also ich denke, dass er der einzige von denen sogar war, die man hätte halten sollen. Ja, was dann allerdings unter Rick Smith ebenfalls passiert ist, war der Osweiler-Deal. Ui. Schweres Thema, finde ich. Also, wir haben damals für Brooke Osweiler 72 Millionen Vertrag hingeblättert. Zusätzlich haben wir noch einen für ihn bezahlt, haben wir einen Second Round und einen Sixth Round Pick. Ist erstmal vielleicht für einen theoretischen Franchise-Quarterback jetzt nicht unbedingt viel. Haben dafür einen Fourth Round bekommen. Aber ich bin der Meinung, der Deal war völlige Katastrophe. Und das war so ein, wir brauchen jetzt einen Quarterback, wir haben keinen, egal, stecken wir es da irgendwas dahin, was wir gerade kriegen können. Wie seht ihr das, Christian?
Ja, das ist wirklich so gewesen. Musste dann einfach irgendwie endlich mal ein Quarterback her, nachdem man ja schon viel rumprobiert hatte. Und dann haben sie halt die Notlösung, oder was heißt Notlösung, ist eigentlich nicht richtig. Sie haben einfach gehofft, wir nehmen einen Quarterback, der schon ein bisschen Erfahrung hat, aber noch nicht so viel. Zahlen den halt ganz gut und dann wird er schon einen guten Job machen. Im Grunde genommen ein bisschen so, wie man es mit Matt Schaub auch gemacht hatte, als man den von den Falcons geholt hat. Da war der ja zuvor auch nur die zweite Geige und hat dann eigentlich einen sehr guten Job gemacht, ne? Zumindest für einige Jahre. Oder auch, wenn man jetzt ein aktuelleres Beispiel sieht, das, was die 49ers mit Garoppolo gemacht haben, der war ja nun auch lange Zeit kein Starter und hat natürlich quasi hinter dem besten gelernt, aber keine Garantie, dass der die dann auch tatsächlich jetzt schon in den Super Bowl führt und dass er vor allem auch so einen super Winning-Record da in Francisco vorzuweisen hat. Ja, da hat man halt einfach aufs falsche Pferd gesetzt mit Osweiler. Der hatte ja eigentlich bei den Broncos auch eine ordentliche Saison gespielt oder zumindest nicht ganz und eine schlechte Saison gespielt und ja, da hat nur die Weiterentwicklung überhaupt nicht stattgefunden. Also Griff in die Tonne.
Ja, also ich sehe das eigentlich mit Brock Osweiler auch, dass das, also, wobei man auch sagen muss, dass das Rick Smith auch am Ende wieder gut gelöst hatte, ne? Mit dem quasi diesem NBA-Deal, den er da ja gemacht hatte, den Second-Round-Pick den Browns geben und dafür nehmen die ganze Kohle, was uns jetzt vor allem groß hilft, weil sonst wäre das wahrscheinlich mit dem Geld auch nochmal eine Frage. Aber ansonsten stimme ich da Christian dort dazu.
Ja, gut, dann gab es halt Ende 2017 schon das große Drama. Man hatte zwar bereits Watson geholt, man hatte seinen Franchise-Quarterback, aber Smith war aufgrund seiner krebskranken Frau dann halt gesagt, okay, alles klar. Zum 31.12.2017 hat er sich zurückgezogen. Am 1. Januar wird sogar noch gesagt, dass er nur ein Jahr quasi weg sein soll. Beziehungsweise ein Jahr noch hat und dann ein neuer GM vorgestellt werden soll. Allerdings ist das Ganze dann ein bisschen nach hinten gegangen. Rick Smith wurde dann der Vice-President of Football Operations bei uns und man hatte die GM-Position dann relativ schleunigst auch schon weitergegeben und zwar an einen gewissen Brian Gain. Einer meiner liebsten Freunde. Er ist nicht ganz so schlimm wie Alpha Kevin, aber auch ihn konnte ich jetzt nicht wirklich viel ab. Ja, wie seht ihr persönlich Brian Gain? Seid ihr da meiner Meinung? Sagt ihr, das war die größte Flachpfeife, die wir hätten einstellen können? War das zu übereilt? Was meint ihr dazu?
Ja, also ich denke nicht, dass es übereilt war, Brian Gain einzustellen. Ich denke einfach, dass es von vornherein der falsche Move war, Brian Gain einzustellen. Man hat Rick Smith ja wirklich rausgeworfen gehabt. Also ich sehe das immer noch rausgeworfen, aber man möchte ihm das ja nicht so antun, weil er eben doch sehr hochgestellt auch mit der Familie war von Cal und Robert. Und deswegen hat man ihm quasi, weil er danach auch selber gesagt hat mit seiner kranken Frau und alles, dass man ihm da quasi die Tür geöffnet hat, den Job quasi hinzuschmeißen im Endeffekt. Brian Gain war jemand aus dem eigenen Lager, der bloß kurzzeitig bei den Bills war, aber bei uns ja seine ganze eigentliche Arbeit geleistet hatte. Und man hat am Anfang noch gedacht gehabt, ja, mal schauen, wie es wird, das kann schon irgendwie klappen. Aber anscheinend, also ich habe das schon sehr früh gemerkt gehabt, dass das einfach nicht funktioniert. Vor allem nicht diese Kombination Brian Gain O'Brien, da die sich ja schon auch in der Pre-Draft-Zeit gelegentlich mal in den Haaren waren.
Genau so würde ich das auch sehen. Also ich meine, dass man Rick Smith dann quasi hat gehen lassen wegen seiner Erkrankung, das war wirklich so ein bisschen, wie man sagen kann, Kölscher Klüngel irgendwie auch, den die da in Houston veranstaltet hatten, weil einfach da ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwie war Rick Smith der Patenonkel vom Kind von Cal McNair oder andersrum. Auf jeden Fall hatte man da schon seit einiger Zeit dann das Gefühl, da wird die Entlassung von Rick Smith rausgeschoben, einfach weil er da mit der Familie angebandelt hatte und man ihn einfach nicht entlassen darf. Also es war schon Zeit, dass er mal eine Ablösung findet. Jetzt war das so ein bisschen spontan und komisch irgendwie, dass er dann eben für die kranke Frau geht. Ist natürlich verständlich, aber dafür hatte man dann irgendwie scheinbar keine Zeit, sich vorher schon was zu überlegen, was man da intern vielleicht für eine Lösung findet. Und macht das dann so ähnlich wie bei dem Osweiler Deal, holt halt einfach irgendwo anders einen her, der jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung vorzuweisen hatte mit Brian Gain. Und ja, der ist dann einfach auch gescheitert. Hat aber auch wirklich, wie Max gerade schon sagte, nicht mit O'Brien harmoniert. Also da haben, glaube ich, auch wieder einfach ein paar Interviews geführt, den erstbesten genommen und ja, auch da eben dann wieder ein bisschen daneben gegriffen. Und das führt vielleicht auch dazu, dass O'Brien jetzt gesagt hat, okay, dann macht er halt einfach selbst.
Ja, also an sich erstmal nochmal danke an Toffi, der leider heute verhindert ist. Von ihm ich jetzt nochmal hier so ein paar Infos zu Rick Smith und der ganzen Geschichte zusammenbekommen hatte. Im Dezember 2018 verschlechterte sich nochmal der Zustand von Rick Smith seiner Frau. Am 31. wurde er halt offiziell entlassen. Natürlich äußerte Carl McNair den großen Unmut. Das große Problem war allerdings, dass halt beziehungsweise Bob, hä? Okay, er hat hier einfach aufgeschrieben, dass Bob starb, okay.
Ja. Robert McNair.
Robert McNair, wollte schon, ja. Robert starb ja im November 2018, das war ja auch mitten in der Saison. Rick Smith, wie du schon sagtest, war halt familiär tief verbunden mit seiner Familie und naja, dementsprechend war das halt für Smith eine ziemlich psychisch wie auch psychisch wie auch physische Belastung und weshalb man sich halt von ihm dann mehr oder weniger trennte. Der Sohn Carl McNair, also unser jetziger Owner, hatte unter anderem auch der Bestattung von Tiffany Smith, also der Frau von Rick Smith, beigewohnt, um halt diese Verbundenheit nochmal herzustellen. Dann in Thanksgiving 2019 stellte McNair dann eine Verbindung zwischen Smith und den Redskins her, wo es leider keine Anstellung mehr gab. Houston hat gut über hat überlegt, halt, ob man ihn vielleicht nochmal nimmt, was dann halt nicht passierte, halt, ob man Gain sofort wieder austauscht. Aber dazu kam es dann nicht. Und ja, ich denke mal, der Pick, den halt Rick Smith bei uns wahrscheinlich unsterblich macht, ist einfach, dass es seine Entscheidung war, damals Deshaun Watson zu picken. Ich denke, dieser Pick ist wahrscheinlich das Beste, was ihm wahrscheinlich als Abgang bei uns hätte passieren können, oder?
Ja, er hat natürlich auch J.J. Watt damals gepickt, ne? Das ist auch eine ganz große Nummer gewesen. Das darf man ihm auch nicht vergessen.
Ja, also
Das stimmt.
First Rounder war sowieso, First Rounder und frühe Second Round Picks waren eigentlich immer Rick Smiths Idealbeispiele. Die waren, glaube ich, bis 2017 das einzige Team, das alle First Round Picks von 2009 bis 2017 noch im Team hatten. Also alles als Starter drin. Also das konnte er definitiv. Und ich
Sehr
denke,
gut.
auf einer gewissen Weise müssen wir ihm da auch dankbar sein, er hat das seit 2006 gemacht. Er war damals, als Casserly und Ding rausgeschmissen worden sind und Kubiak und er das quasi übernommen haben. Das waren ja, die haben da wirklich das Team wieder aufgebaut und haben das auch das Team zum ersten Mal in die Playoffs geführt. Dann, also, muss man ihm schon einiges gutheißen.
Das stimmt. Also mal ein bisschen was off-topic zu diesem Thema. Erster Einzug in die Playoffs. Ich habe mir aus der USA jetzt was bestellt und zwar so ein schönes Autogramm von Kevin Walter mit einem Foto, wie er diesen Touchdown fängt, der uns in die Playoffs führt. Das ist schon geil. Gain ab Januar 2018 da gewesen und naja, es war relativ schnell dann doch zu Ende. Nach nur anderthalb Jahren wurde er wieder rausgeschmissen, was mir irgendwie deutlich länger vorkam. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte echt, dass Gain viel länger bei uns ist. Naja, er war nie die Wunschlösung. Er war nie dieser nie dieser Coach, beziehungsweise dieser Manager, den man haben wollte. Wichtige Zugänge, die man unter Gain zulassen muss, sind Justin Reed, Jordan Thomas, dann unser First-Round-Pick dieses Jahr, letztes Jahr, Howard, sowie Sharping, unser Second-Rounder. Das waren so die wichtigsten Zugänge, die man in der Free Agency, die man im Draft machte. Wichtige Zugänge in der Free Agency waren unter anderem Matthew, beziehungsweise auch gleichzeitig ein Abgang. Ne, Quatsch, Matthew kam unter Rick Smith noch. Matthew ging allerdings dann unter Gain, genauso wie Kerem Jackson und Christian Covington, dem ich bis heute nachtraue. Ich hoffe ja immer noch auf eine Rückkehr. Ja, und kurz nach 2019, beziehungsweise Juni 2019, war es dann mit Gain auch schon wieder zu Ende. Also ich hab's gefeiert. Also ich war an dem Tag mehr als happy. Wie habt ihr den Tag verbracht?
Ja, naja, wie verbracht, das hat für mich halt wieder gezeigt gehabt, dass wir einfach noch nicht so weit sind. Weil wieder Unmut ins Team reinkommt, wieder Umstimmigkeit, anstatt dass man mal wirklich jemanden hat, der da quasi Ruhe reinbringt oder sowas. Wir hatten das zwar mit Rick Smith, aber das war dann auch Umstimmigkeit immer mit O'Brien. Und wir waren einfach in diesem Chaos, diesem Limbo gefangen quasi, dass wir ein Jahr einen GM haben und den dann wieder rausschmeißen. Deswegen bin ich auch ganz ehrlich und muss ich sagen, dass mir die Idee eigentlich gefällt, dass O'Brien jetzt sowohl Head Coach als auch die GM-Position übernimmt.
Ja, also, was soll man da noch groß zu sagen? Brian Gain war halt dann auch als GM, brauchst du halt ein bisschen Zeit, um einem Team einen Stempel aufzudrücken. Die Zeit hat man ihm aber gar nicht gegeben. Die Entscheidung, die du gerade gesagt hast, die er getroffen hat, die Spieler, die bei unter ihm gekommen sind und gegangen sind, da ist ja auch dann schon die Frage, wie viel Einfluss hat dann tatsächlich auch der Coach im Hintergrund gehabt und wie viel Einfluss hat auch noch der Owner gehabt. Und wenn man jetzt sieht, wie Cam mit dem Bill O'Brien auch irgendwie in eingeschworene Gemeinschaft sind, glaube ich, die zwei hatten damals schon ein bisschen so das Wort auch über Brian Gain und deswegen hat das dann einfach auch gar nicht mehr funktioniert. Wo nie funktioniert.
Ja, also ich sehe das ganz ehrlich ähnlich wie Max. Ich bin persönlich ein Fan davon, dass man O'Brien jetzt doch diese Rechte gibt. Es wird jetzt das erste Jahr sein, wo er quasi wirklich alle Fäden zieht, wo er quasi die Stimmung vorgibt, beziehungsweise jetzt halt eigentlich dieses Muster vorgibt. Man muss halt dazu sagen, ohne Gain haben wir Zugänge gehabt. Und zwar, es war ja dieser unglaubliche, unter anderem dieser unglaubliche Tag, wo Clowney gegangen ist, wo, das war ja die erste Meldung, die an den Tag kam, wo wir erstmal dachten so, wow, für was ist der da gerade nach Seattle gegangen? Wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, okay, es ist ein Fourth-Rounder gekommen, plus ein, boah, jetzt lass mich lügen, ich glaube, ein Third Rounder ist noch mit dabei gewesen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und
Ja, ich
dazu
meine
kam
Third
halt.
Rounder.
Ja, genau, richtig. Ich glaube, ein Third Rounder war es und ein Fourth Rounder. Was ja eigentlich für einen Spieler wie Clowney in erster Linie für uns mehr als ein Schnäppchen aussah, weil man halt dann Spieler noch dazu bekommen hatte. Das waren unter anderem Bavarius Mingo und Jacob Martin. Bei beiden haben wir uns so gedacht, so, okay, gut, das ist völlig vergeudet und völlig verschwendet. Also ich persönlich muss sagen, jetzt so im Nachhinein, der Trade, Clowney war jetzt nicht dieser Wow-Pass-Rusher, beziehungsweise auch nicht dieser Wow-D-Liner. Wie seht ihr den Trade an, den da Bill O'Brien veranlasst hat?
Also ich traue schon immer noch ein bisschen Clowney hinterher, weil der war einfach im Run-Stop unfassbar gut. Er ist ja nicht der D-Liner unbedingt, der jetzt die Sack-Statistiken anführt ohne Ende. Aber er hat einfach einen unheimlichen Impact und dadurch bricht die Seite einfach zusammen. Und wenn du dann gegenüber noch einen JJ Watt hast, dann funktioniert das ganze D-Line-System einfach viel, viel besser, als das jetzt in diesem Jahr war. Wir hatten eine recht schlechte Defense und vor allem eine recht schlechte Defense-Line. Zumindest dann auch noch, wenn Watt ausgefallen ist. Und das hat Clowney schon deutlich stärker gemacht. Und die Draftpicks, die wir jetzt im Gegenzug bekommen haben, erscheinen zwar ganz nett, aber wenn man jetzt bedenkt, wenn Clowney einfach so gegangen wäre als Free Agent, hätten wir als Compensation eh einen Third Rounder für den bekommen. Also haben wir im Grunde genommen nur on top einen Fourth Rounder bekommen und zwei Spieler, die aber halt nur Durchschnitt sind. Ich glaube, ein Clowney hätte uns diese Saison auch noch deutlich stärker gemacht, als wir es letztlich waren, und vielleicht wäre dann mehr drin gewesen, wenn er denn gespielt hätte.
Das ist so eine der Kritiken, die ich an O'Brien habe, dass jedes Mal, wenn sich jemand nur leicht gegen O'Brien stellt, dass er ihn danach sofort irgendwie raushaut oder auf die Bank setzt oder wie bei Clowney für wirklich Peanuts tradet eigentlich. Ja, Jacob Martin, aus dem kann was werden, der ist aber noch nicht so weit. Barkevius Mingo ist ein guter Special-Teamer, aber mehr auch nicht. Natürlich sind Special-Teams auch wichtig, aber das ist nicht der gleiche Ersatz wie für jemanden wie für Clowney. Und den Third Rounder, den wir da bekommen haben, den haben wir ja gleich wieder weitergeschickt nach Oakland dann. Und letztendlich hat es die Seahawks gar nichts gekostet, weil wenn Clowney jetzt gehen sollte, dann kriegen die den Compensation Third Rounder wieder. Also, das war für mich so ein Bonehead-Move, wie so ein Brett vor den Kopf, weil O'Brien dieses Thema einfach so schnell wie möglich abgehakt haben wollte.
Und das sehe ich
Also ich
leider
muss.
bei O'Brien relativ, darf ich mal kurz, was es ist,
Ja.
sehe ich leider bei O'Brien relativ häufig, dass er sowas dann halt mal macht, wenn er sich mit den Leuten irgendwie nicht mehr ganz einverstanden ist, dann müssen die Leute gehen und da macht er wirklich dann so kurzfristige Entscheidungen. Ich erinnere mich an Hoyer und Mallett, dann spiele ich eine Preseason, habe eine komplette Saisonvorbereitung, entscheide mich für den Starting Quarterback. Und nach einem Spiel Regular Season Deal sage ich dann auf einmal wieder, ach nee, ich lasse doch den anderen starten. Das verstehe ich nicht, wie er das machen kann. Das hat er jetzt in der letzten Saison ja auch, dann spielst du ein Spiel und dann wird der Panther, spielt ein Spiel schlecht, dann wird er entlassen und ein Cornerback spielt ein Spiel schlecht und dann wird er direkt entlassen. Und das sind wirklich Dinge, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie man da so rigoros vorgehen kann dann.
Ja, das fing ja schon damals mit DJ Swearinger an, unserem damaligen Second-Round-Pick, dem Safety, wo ich glaube, O'Brien erstes oder zweites Jahr war, wobei ich die Aussage natürlich auch nicht gut fand von Swearinger, dass er als Second-Round-Pick keine Special Teams spielt und daraufhin sofort entlassen wurde. Ich fand die Aussage nicht okay, aber das ist ein Second-Round-Pick gewesen und Swearinger hat die nächsten 2, 3 Jahre echt gute Leistung gebracht. Ja. Also das sind wirklich danach so Moves, wo man sich denkt, kann man die machen? Soll man die machen? Muss man die machen?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses, ich räume jetzt einfach auf, das, was mir nicht passt, das zeigt halt, dass er konsequent ist. Ne? In gewisser Weise finde ich es gut. In gewisser Weise finde ich es dann allerdings dann auch, na, ist vielleicht nicht unbedingt toll, aber meine Güte, ne? Der Franchise sitzt in Texas. In Texas geht es ein bisschen rauer zu. Von daher finde ich das in Ordnung.
Funktioniert auch für neue Draftpicks, weil die können sich ja nicht aussuchen, wo sie hingehen, aber die Free Agents können es halt schon aussuchen und da macht Houston ja nicht immer die beste Werbung für sich selbst, wenn man dann sieht, dass ein Kareem Jackson halt geht und eigentlich gesagt hat, ich wäre ja ganz gern geblieben und mit mir hat aber keiner gesprochen, dann frage ich mich schon, ob das ganz richtig läuft. Und ich denke, du würdest gleich eh noch ansprechen, dass man ja auch versucht hatte, letztes Jahr dann Nick Caserio von den Patriots nach Houston zu locken und da eben für ganz komische Kuriositäten gesorgt hat, indem man dann halt einfach da quasi illegalerweise Anfragen an die Patriots gestellt hatte und das dann ja auch wieder im Nirgendwo verlaufen ist und man dann letztlich sagt, nee, dann nehme ich halt gar keinen. Stellt für mich Bill O'Brien so fast so ein bisschen wie so einen kleinen Diktator dahin. Ich mache da mein eigenes Ding und ich brauche sonst auch keinen. Ja.
Ja gut, ne? Also die Amerikaner haben schließlich auch einen Diktator jetzt erst gewählt mit ihrem Orange-Shoutout. Habe ich nicht gesagt, nein, wie gut, dass wir in Deutschland sind. Ansonsten muss man halt sagen, O'Brien ist halt wirklich konsequent. Also das, was ihm nicht passt, ändert er. Jetzt hat er halt die volle Bemächtigung eigentlich quasi durch die GM-Position. Naja, seine ersten und einzigen, bis jetzt halt einzigen Amtstaten, die er getradet hat, waren ja unter anderem Martinez Rankin, der für Carlos Hyde ging. Carlos Hyde kam zu uns, hat seine erste 1000-Yard-Saison gemacht, was wirklich eigentlich schon sehr beeindruckend ist. Außerdem hat er Duke Johnson geholt, der für einen Third-Rounder jetzt zu uns kam. Das wäre gleich noch ein Thema, was auf jeden Fall besprechen müssten. Das machen wir jetzt, weil die anderen beiden jetzt, die werden jetzt bestimmt ebenfalls noch ein bisschen größeres Thema. Was denkt ihr zum Trade von Johnson? War das gut, war es nicht gut? Halt. Weil ich persönlich sage, damals Ranking erst als Cut-Kandidat sogar. Und dass man aus einem Cut-Kandidaten einen 1000-Yard-Rusher nach der Verletzung von Bildern macht, finde ich, ist in Ordnung.
Ja, also Hyde hatte ja damals bei den Niners schon Anzeichen gezeigt gehabt, dass er ein guter Running Back ist. Hat viel ein bisschen mit Verletzungen gekämpft gehabt, war bei den Chiefs danach wirklich auf dem Abschussbrett gestanden, weil er hinter den beiden jüngeren, quirkigeren Running Backs einfach stand. Und ich denke, wenn man in dem Austausch danach sieht, dass wir Martinez Rankin darüber geschickt hat, der bei uns keine Zukunft mehr hatte, obwohl er auch erst 2 Jahre da war. Das ist natürlich ein super Move, aber das geht halt einfach auch in diese Philosophie rein. Mit einer soliden, guten O-Line kannst du jeden einigermaßen Running Back zu einem 1000-Yard-Rusher machen. Und bei Duke Johnson sehe ich, also bei Duke Johnson sehe ich das nochmal ganz anders, aber ich fand, dass Duke Johnson der wahrscheinlich beste Move von O'Brien bis jetzt war. Duke Johnson verändert das komplette Spiel der Offense, weil er eben nicht nur ein solider Rusher ist, sondern auch diese Receiving Threat ist, dieser Running Back, der aus dem Backfield heraus nach vorne sprinten kann und den Ball sicher fängt. Und das kreiert natürlich für die gegnerische Defense ein ganz anderes Blickfeld, wenn Duke Johnson auf dem Feld ist. Und da war ich eigentlich, auch wenn er ein bisschen teurer ist, aber das hat mich dann überhaupt nicht gestört, auch wenn wir dann jetzt einen Third Rounder bezahlt haben dafür. Ich fand das ein super Move. Das war ohne Zweifel der beste Move bis jetzt von ihm.
Würde ich so zustimmen. Carlos Hyde hat man einfach dann bekommen für Rankin, ohne dass man irgendetwas opfern musste, weil man halt jemanden abgegeben hat, den man so oder so gekartet hätte. Und hat sich dafür dann eben so eine Art Power Rusher geholt, den man dann natürlich auch irgendwie in der Free Agency meistens zwar findet, aber dafür dann halt schon in relativ hoher Qualität durch den Trade dann halt an ihn gekommen ist. War eine gute Sache. Und ansonsten muss ich Max zustimmen, Duke Johnson ist super, den im Team zu haben, weil du einfach eine komplett neue Waffe da hast. Und wenn du einen Quarterback wie Watson jetzt hast, dann gibst du dem am besten so viele Waffen, wie du hast. Und das ist, da können wir von Duke Johnson, glaube ich, noch einiges erwarten. Das,
Ja.
ich denke, dieses Jahr wird man auch noch einen Power Rusher dazu holen und dann hat man da auf jeden Fall eine gute Basis.
Ja, sehe ich, denke ich, ähnlich. Das ist, also ich persönlich muss sagen, Duke Johnson hat mir diese Saison sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe jetzt mal so mein Vergleichsspieler zu Duke Johnson aufgestellt. Gut. Ich muss sagen, mein Vergleichsspieler ist deutlich stärker gewesen, aber ich finde, ungefähr so vom reinen Spielsetting her sind sie relativ ähnlich. Und zwar Kareem Hunt, der ja jetzt mehr oder weniger auch Free Agent wird. Wir haben bei Kareem Hunt nämlich Folgendes. Wir haben in seiner ersten Saison, die er damals bei Kansas war, hatte er 1300 Rushing Yards und 455 Receiving Yards. Und im zweiten Jahr hatte er 824 Rushing Yards zu 378 Yards. Ich denke, beides ist bei Duke möglich, wenn du ihn alleine spielen lässt, weil Kareem Hunt hat ja auch relativ alleine gespielt, muss man ja dazu sagen. Duke Johnson musste sich bei uns das Ganze so ein bisschen mit Carlos Hyde so ein bisschen abwiegen. Naja, man muss halt sagen, dass jetzt momentan Duke Johnson mehr Receiving Yards sogar hat als Rushing Yards, was doch schon ziemlich beeindruckend ist. Er hat diese Saison eine verdammt geniale Saison gehabt, und zwar er hatte 410 Rushing Yards und 410 Receiving Yards, hat 3 Receiving Touchdowns und 2 Rushing Touchdowns erzielt. Also insgesamt 5 Stück für einen Running Back, der beides macht, finde ich eigentlich in Ordnung. Also damit kann man durchaus arbeiten. Ja, an sich, ich muss auch sagen, Duke Johnson ist für mich persönlich der beste Move für einen Starting Running Back diese Saison. Und ich denke, da hat O'Brien sich wirklich gezeigt, dass er als GM was taugt.
Jo, ich sehe, also wie gesagt, das haben wir jetzt alle gesagt, das sehen wir auch so. Was ich noch dazu sagen möchte zu Duke Johnson ist natürlich, es ist so eine Sache, ihn als Starting Running Back zu sehen oder zu agieren lassen. Er ist eben dadurch, dass er dieses, dass er Rushing Threat und Receiving Threat ist, würde wahrscheinlich jeder Spieler oder jeder Coach ihn gerne frisch haben, weswegen wir eben diesen Bell Cow Running Back noch brauchen, so wie es Carlos halt der jetzt hatte.
Ja, das stimmt. Wir bräuchten eigentlich noch einen Running Back, der jetzt neben Johnson spielt, der so ein bisschen als Breaker steht. Aber gut, ich denke, das ist dann so eigentlich alles zu der Akte Johnson. Das war ja wirklich ein guter Trade. Das hat O'Brien definitiv gut gemacht, genau wie Hyde. So, und jetzt kommen wir zu dem Trade, der, denke ich persönlich, die größten Fragen und das größte Diskussionsmaterial aufwirft. Und zwar der Trade 2 First-Round-Picks plus ein Second-Round-Pick für Laramie Tunsil und Kenny Stills. So, also erstmal eure Meinung. Wie schätzt ihr diesen Trade ein jetzt nach der Saison? Hat er sich gelohnt? Hat er sich nicht gelohnt? Haben wir damit zwei gute Spieler für akzeptables Geld bekommen? Oder wie seht ihr das?
Also ich würde schon sagen, es ist natürlich teuer. Aber du hast jetzt deinen Starting Left Tackle, an den du hast nicht viele Chancen, an einen Starting Left Tackle dran zu kommen, sei denn du hast einen relativ frühen Draft Pick und dann holst du dir auch trotzdem einen Spieler vom College, wo du nicht weißt, ob das wirklich im Umbruch zur NFL dann funktioniert. Und von daher hast du nicht so viele Chancen, an dieses Kaliber Spieler ranzukommen. Von den Statistiken her gehört er zu den Besten auf der Position. Von daher hat man da jetzt viel gezahlt, aber man hatte auch keine Alternative, um an so jemanden dran zu kommen. Miami hat verkauft, um eben den Neuaufbau da zu vollziehen. Und da hat man jetzt zugeschlagen und ein bisschen viel zwar bezahlt, aber ja, es ist so ein bisschen wie die 72 Millionen für Osweiler, nur dass eben Osweiler nichts zurückgezahlt hat und Tunsil hat die Chance, das noch zu tun. Und hat es jetzt auch schon getan, macht einen guten Job als Left Tackle und sollte, ich glaube, er ist 25, sollte dann auch noch ein paar Jährchen einen guten Job machen können. Kenny Stills hat mir auch schon sehr, sehr gut gefallen, hat eine gute Saison gespielt, vor allem wenn Fuller nicht da war, auch immer eingesprungen. Der war auch vorher in Miami schon ordentlich unterwegs, also da haben wir ja ein Luxusproblem ein bisschen gehabt auf Wide Receiver, wenn Fuller dann da war, dann hat er schon fast keine Snaps mehr gesehen. Und das war eigentlich ein guter Trade, aber es ist natürlich trotzdem schade, dass man jetzt einfach keinen Draft-Pick an 1 hat dieses Jahr. Und aber eigentlich ist es das wert. Ich weiß nicht, ob man was Besseres gezogen hätte, wenn man Draft-Pick hätte.
Ja, ich denke, da brauche ich nichts weiter hinzuzufügen. Chris hat schon alles gesagt. Das sehe ich genauso.
Ja, also das Geniale ist halt, wir haben einen in der Gruppe noch, der das Ganze halt sogar gesagt hat, dass wir ihn am besten ziehen lassen sollen und ihn irgendwie nochmal wegtraden. Und das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist halt das Ding mit dem Knie. Irgendwie, weil unter anderem Tunsil wie auch Kenny Stills haben wohl ein Problem mit dem Knie, aber vor allem Kenny Stills. Was heißt Problem mit dem Knie? Er ist halt einer von den Hymnenkniern gewesen. Das Thema hat sich ja eigentlich diese Saison mehr oder weniger eh völlig im Sand verlaufen. Es interessiert eigentlich so kaum jemanden. Die können protestieren, wie sie wollen. Zu den Stats, die wir einfach mal bei Laramie Tunsil zum Beispiel haben. Er hat über die ganze Saison gerade mal 3 Sacks zugelassen. 18 Penalties auf 915 Snaps ist, finde ich, Elite. Er wird momentan mit 75,8 bei PFF gerankt, was schon sehr, sehr gut ist. Bei Kenny Stills haben wir insgesamt 4 Receiving Touchdowns, 561 Receiving Yards, 40 Receptions, 53 Targets, also eine sehr hohe Prozentzahl angekommen. Ein sehr, sehr guter Receiver. Aus meiner Sicht wirklich eigentlich ein guter Trade. Also gefällt mir wirklich richtig gut.
Hat Stills eigentlich noch Vertrag oder läuft er aus?
Hat noch einen Vertrag. Genau.
Ein Jahr hat er noch.
Dieses Jahr wäre er noch bei uns für, ich glaube, 7 Millionen, rund 7 Millionen. Wenn ich mich nicht irre, 6,5 oder sowas müssten es sein.
Das Gute ist, wollte mir jetzt das gerade mal angucken. Das Erste, was ankommt, wenn ich Kenny Stills eingebe, ist erstmal vegan. Ich gehe stark davon aus, dass er Veganer ist. er kriegt diese Saison, also nächste Saison, kriegt er insgesamt 6,9 Millionen und ein paar Zerdrückte. Also knapp 7 Millionen rundum ist der Cap-Hit.
Jo.
Dead Cap wäre 0 übrigens. Aber ich denke nicht, dass man einen Cut bevorzugt, weil man muss halt immer noch damit rechnen, dass Fuller sich verletzt. Leider Gottes. Gut, Laramie Tunsil definitiv top. Stimmt, ich wollte noch nachgucken, was unser voriger Left Tackle so zugelassen hat diese Saison.
Julian Davenport.
Richtig.
Hat, glaube ich, gar nicht so viel gespielt, weil er sich verletzt hatte nach dem 5.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, nach Woche 5 oder so war er verloren. Ich gucke gerade mal nach. Insgesamt hat er 6 Stück auf 500 Snaps zugelassen. Aber eine Penalty.
Ja, ich denke dadurch, dass es Vollstart-Penalties sind und keine Holding-Penalties, kann man das bearbeiten oder kann man daran was verändern. Ich sage, wenn er jetzt 12 Holding-Penalties gehabt hätte in der Saison, dann würde ich da ein bisschen schwarz sehen vielleicht. Aber es war ein Holding-Penalty und der Rest waren alles Vollstarts. Also das sehe ich danach wirklich nicht so das Problem.
Ja, denke ich auch. Also die Fortstart, das ist alles, sind ja Absprache. Ich denke, das wird diese Offseason, da wird dran gearbeitet, wenn Watson sich besser mit seinem Left Tackle halt versteht. Das Geniale ist halt Laramie Tunsil, Abkürzung LT, hat er ja auch genauso Bill O'Brien gesagt, fand ich total lustig. Deswegen gefällt er mir auch persönlich sehr gut. Ich finde ihn auch irgendwie sehr sympathisch, ich finde ihn cool. Ja, ich denke, das wird sich auch diese Offseason erübrigen und er wird nächste Offseason hoffentlich die Null schaffen. Gut, dann hatten wir innerhalb der Saison eine Verletzung, die uns auf der Cornerback-Position extrem gelitten hatte. Joseph hatte sich eine Hamstring zugezogen, Robbie war ebenfalls verletzt und auf einmal stand man dann nur noch mit Philip Gaines und Kayan Crossen, der ebenfalls per Trade zu uns kam. Es war nur ein 6-Round-Pick, es war also nichts Weltbewegendes. Es war halt mal wieder ein Cornerback für den 6-Rounder von den Pats. Ebenfalls wieder ein Special-Teamer. Der war jetzt auf einmal Starting. Der wusste wahrscheinlich selber nicht, was los ist. Ja, und augenblicklich, kurz vor Ablauf der Deadline, hat man sich gedacht, vorm Spiel gegen Oakland, dann gehen wir doch mal bei Oakland nochmal shoppen. Fazit war, wir geben 3rd-Rounder ab. Dafür kam dann Conley. So, also wir haben jetzt eine komplette Saison rum. Conley ist da. Was sagt der 3rd-Rounder? Gutes Schnäppchen gewesen oder eher so, Third Wonder war es durchaus wert, aber mehr auch nicht.
Ja, also Schnäppchen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich würde halt sagen, dass es dem Third Wonder angemessen war zu dem Zeitpunkt. Gary und Connolly hat jetzt keine Übersaison bei uns dann gespielt zum Schluss noch, aber er war jetzt auch nicht schlecht oder so. Ich denke, er war halt wirklich das, was man als absoluten Average bezeichnen würde. Weswegen ich ihn auch super gerne weiterbehalten würde im Team, aber halt als Second Cornerback.
Ja, sehe ich genauso. Günstig ist das sicherlich nicht, aber es war halt notwendig, dass man da noch irgendwie nachbessert und damit hat man mit Conley wenigstens für den Third Rounder jemanden bekommen, der zum einen eventuell in Zukunft halt auch noch als Starter da bleibt, nicht als Nummer 1 Corner, aber halt vielleicht Nummer 2 oder wenn es gut läuft und die Entwicklung von Lonnie Johnson noch ein bisschen ja, bergauf gehen würde, dann vielleicht sogar als Slot-Corner, dann hat man sicherlich eine gute Waffe geholt, aber insgesamt finde ich, hat man auf der Cornerback-Position vorher schon gepennt. Also da hätte man schon früher anders agieren müssen, dass Joseph jetzt schon ein bisschen älter ist und da dann auch vielleicht schon mal ausfallen wird, das hätte man wissen können. Und ja, und Roby war ja auch ganz neu, der hat ja sogar noch ganz gut funktioniert, aber der war ja auch gerade starr. Hargraves haben wir dann ja auch noch geholt, ehemaliger First Rounder von den Buccaneers, den haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen gecuttet. Das macht auch Sinn, weil er ja 10 Millionen, glaube ich, kostet hätte. Vielleicht kann man den ja irgendwie sogar noch wieder verpflichten, weil eigentlich war es okay. Also den jetzt im Kader zu haben, fände ich auch nicht verkehrt.
Ja, die 9 Millionen für Hargraves wären ein heftiger Preis gewesen, denke ich. Und das war eigentlich schon klar, als man ihn dann geholt hatte, dass das entweder auf einen Cut oder einen Restructure hinauslaufen wird.
Ja, das ist ungefähr so wie der Receiver, den wir uns bei Fullers letzten Verletzung 2018 geholt hatten. Ich komme jetzt gerade leider nicht mehr drauf, wer es war.
Demaryius Thomas.
Genau, Demaryius Thomas war es. Da haben wir auch ja alle darauf gehofft, dass man ihn vielleicht so ein bisschen als Mentor bzw. als Führungsperson vielleicht nochmal ein bisschen zurückholt. Aber ist ja leider auch nichts mehr raus geworden. Seitdem hat man auch nicht mehr wirklich was von ihm gehört, leider. Ja, jetzt können wir natürlich auch sagen, Oakland, Gott sei Dank, ne? Die bezahlen nächstes Jahr die Hälfte seines Caps, was ihn nochmal ein bisschen günstiger macht, also Conley. Der kostet uns diese Saison gerade mal 1,9 Millionen. Also von daher, wenn er jetzt eine Breakout-Season macht, können wir noch die Fifth-Year-Option ziehen. Ich denke mal, das ist wirklich ein guter Trade gewesen. Da hat O'Brien gute Arbeit geleistet. Auch bei Hargraves. Also ich würde ihn auch sehr gerne wieder im Kader sehen. Also ich persönlich bin da großer Fan von gewesen, dass wir beide hatten. Es war teilweise ein bisschen problematisch. Gerade in den Playoffs hast du häufig gesagt, so Alter, was machen da unsere Cornerbacks? Aber wir starten ja jetzt Gott sei Dank mit einem neuen Defensivcoach. Das Thema können wir gleich auch nochmal ein bisschen anschneiden, denn ich denke, da hatte ebenfalls O'Brien so ein bisschen die Finger in der Hand. Die Finger in der Hand, genau. Man merkt, dass es 23 Uhr ist. Ja, was sagt ihr? Hat O'Brien es mehr oder weniger veranlasst, dass er ging, beziehungsweise jetzt halt nur noch Assistant Head Coach ist, oder war Anthony Waver, also unser neuer Defensivcoach, jetzt quasi schon vorab geplant?
Geplant wird das, glaube ich, nicht gewesen sein unbedingt. Ja, Romeo Crennel ist ja schon ein bisschen älter auch. Er ist, glaube ich, schon über 70. Ich weiß nicht, ob ich lüge, aber irgendwie
ich so. Ich glaube, um die 72 oder 73 müsste er sein.
Ja. So von daher, dass er sich da so ein bisschen zurückzieht, hat er ja vor 2 Jahren auch schon mal gemacht, als Rabel dann übernommen hat. Das kann man schon verstehen. Und wenn dann die Defense auch eben nicht mehr so gut aussieht, wie es im letzten Jahr halt auch war, und man dann auch teilweise gesagt hat, okay, Crennel wusste da gar nicht mehr, was soll er da jetzt noch an Gegenwehr bringen, dann ist das schon richtig, dass er sich da jetzt ein bisschen zurückzieht und einfach einem jüngeren Defensive Coordinator die Zügel überlässt und Anthony Weaver finde ich da eigentlich ganz ordentlich. Der hat schon ein bisschen Erfahrung bei uns auch im Team gesammelt und hat ein bisschen gelernt, warum soll man es nicht versuchen. Mit Rabel hat man das ja auch ganz gut gemacht und der macht ja sogar einen guten Job als Head Coach. Also von daher kann man das durchaus probieren. Und Crennel ist ja da, er kann noch aus dem Hintergrund ein paar Tipps geben und ein bisschen mitgucken. Also ich denke, das ist ganz ordentlich, wie wir da jetzt aufgestellt sind.
Ja, also es ist schon irgendwie daraus hinausgelaufen, dass das Crennel gehen muss. Also ich habe jetzt halt hier nochmal kurz die Statistiken da unserer Defense. Wir waren zwar 2018 wirklich overall gesehen, ich denke Platz 12 oder so, aber das lag halt daran, dass wir die Nummer 1 Rushing Defense hatten. Ne? Unsere Passing Defense war aber auf 28. 2017 Platz 13 Rushing, Platz 24 Passing Defense. Dieses Jahr danach nur noch Platz 25 Rushing und Platz 25 Pass Defense. Also es ging schon immer, vor allem in der Pass Defense, halt ziemlich bergab. Wobei man es sagen muss, dass das Crennel am Anfang, wo er angefangen hat bei uns, als O'Brien kam, sehr gute Arbeit geleistet hat. Zwei Top Defenses aufgestellt hat 2015 und 2016. Aber es lief halt jetzt raus hinauf. Und Anthony Weaver ist natürlich ein In-House-Produkt. Der hat bei uns schon gespielt gehabt und hat jetzt die letzten 3 Jahre, 4 Jahre fast unsere D-Line übernommen gehabt. Und jetzt mal abgesehen von dieser Saison, wo wir wirklich geschwächt waren, durch einfach Personal, war unsere D-Line eigentlich wirklich schon eine der besseren der Liga. Und ich bin da gespannt mal drauf, was Weaver danach auf den Tisch wirklich bringt. Und freue mich eigentlich auch ein bisschen drauf, weil ein bisschen frische, neuer, junger Wind ist eigentlich immer gut.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich freue mich ehrlich gesagt auf Weaver. Ich habe am Anfang so ein bisschen gedacht, so, na, könnte vielleicht nicht ganz so geil werden. Aber ich finde zum Beispiel eine Blitzing Defense wäre mal wieder ganz schön zu sehen. Das hatte ja damals Crennel auch damals sehr häufig angebracht. Besonders eigentlich gerade, glaube ich, die Blitze waren eigentlich das, was unsere Defense 15 und 16 ausgemacht hatte. Und ich hoffe, dass wir jetzt zu diesem Thema ein bisschen wieder zurückfinden, weil so Blitzing Defense, finde ich schon, hat am meisten Stil. Vor allen Dingen, das ist halt das, was viele O-Lines auseinanderbringen kann. Und ja, also ich muss sagen, nachdem ich mir dann die Akte Weaver nochmal ein bisschen näher angeguckt hatte, war das doch okay, alles klar, ich freue mich drauf, mal gucken, wie es wird. Ja. So, und ich denke, dann wären wir eigentlich schon fast so jetzt mit dem Thema Bill O'Brien, Thema Akte durch. Jetzt wäre natürlich noch spannend zu wissen, was würdet ihr sagen, wenn ihr euch entscheiden müsstet? Fluch oder Segen? Was ist er?
Ich denke beides. Ich denke, er ist sowohl Fluch als auch Segen. Es gibt Punkte, wo man definitiv sagen kann, dass er ein Segen für uns ist. Vor allem was halt die Entwicklung, was von Watson angeht und Entwicklung der O-Line jetzt hat. Und auch, dass er als GM bis jetzt hat eigentlich solide Arbeit geleistet hat. Und wie ich schon sagte am Anfang, Fluch, auf der anderen Seite die questionable calls als Head Coach und. Dass er eben manchmal etwas engstirnig und diese Mentalität hat, alles schnell vom Tisch zu wischen. Deswegen würde ich darauf sagen, dass es sowohl Fluch als auch Segen ist.
Ja, Christian.
Ja, das denke ich eigentlich auch. Man kann es nicht so genau sagen. Es ist immer mal wieder positiv und dann ist es wieder negativ. Positiv würde ich auf jeden Fall bei ihm sehen. Er hat jetzt alles in seiner Hand. Also das heißt ja, die Zukunft wird zeigen, wenn eben die Ergebnisse nicht stimmen, dann hat man auch am Ende eigentlich nur einen, der eben der Schuldige ist. Wenn er dann der Schuldige ist, dann ist es auch relativ leicht zu sagen, okay, es funktioniert nicht mehr und dann hat man auch schnell das Front Office neu zu besetzen, weil man ja viele Jobs neu verteilen kann, die jetzt eben alle Bill O'Brien macht. Er muss jetzt gucken, dass er in der Offseason eben noch die Positionen verstärkt, die notwendig sind als eben GM dann, und dass er vor allem Vertragsverlängerungen hinkriegt. Aber genau das kann eben auch der Fluch sein, weil wenn er jetzt einigermaßen scheitert, wenn er noch mal irgendeinen Spieler gehen lässt, weil er einfach sich mit dem ein bisschen überwirft und es durch solche Umstände dazu kommt, dass nachher Watson den Vertrag nicht unterschreibt, weil er dann einen auf Clowny macht und sagt, nee, ich unterschreibe aber nicht. Und dadurch dann auch jemand anderes das dann genauso macht, dann kann er tatsächlich auch zu einem Fluch werden. Ist er aber jetzt noch nicht. Segen ist er auch noch nicht. Dazu müsste er in den Playoffs dann einen besseren Job machen. Wir schauen einfach mal, was die Zukunft bringt. Was meinst du, René?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, was Head Coach bzw. halt GM-Tätigkeiten angeht, muss ich sagen, finde ich ihn top. Da ist er definitiv der Segen. Was Head Coach angeht, ja, ziemlich schwer. Man hat jetzt Tim Kelly als Offensivkoordinator, der hoffentlich dieses Jahr ein bisschen mehr auch unter anderem das Time-Management übernimmt. Dann könnte es durchaus sein, dass er auch als Head Coach deutlich besser funktioniert, weil ja, er soll sich dann lieber auf das Management bzw. halt aufs Head Coach wirklich konzentrieren, soll dann das Time Management vielleicht Tim Kelly überlassen. Er ist ein junger, flexibler Kerl. Und wir brauchen halt in der Offense ein bisschen frischen Wind. Wir spielen noch ziemlich veralteten Football. Richtige Trickspielzüge haben wir jetzt diese Saison erst das Richtige wirklich mal angefasst. Also als Offensivkoordinator würde ich ihn definitiv als Fluch bezeichnen. Als Head Coach, boah, ganz schwer zu sagen. Also als Head Coach würde ich sogar sagen, auch dass er ein Segen ist. Immerhin, er ist nicht unbedingt schlecht, er ist nicht unbedingt gut. Es ist ein Mittelding. Man kann damit gut arbeiten. Ich würde mich entscheiden für Segen. Definitiv. Immerhin, jetzt bin ich erstmal gespannt. Man hat ja Chris Olsen entlassen. Wie jetzt die Vertragsverlängerungen funktionieren. Wenn er die alle solide über den Haufen bringt, beziehungsweise nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr, mit Cunningham, mit Tunsil und mit Stills sowie Watson verlängert. Und auch mal gucken, was halt aus Fuller wird. Wenn er das alles ordentlich unterm Haufen kriegt, denke ich, dass ihn das Hause McNair definitiv entlohnen wird. Also das wäre so mein Feedback, mein Ende zum Thema O'Brien. Ja, gut, dann würde ich sagen, wären wir soweit durch mit dem Thema. Wir sind uns eigentlich relativ einig, dass wir O'Brien als Segen bzw. als leichten Fluch auch gleichzeitig bezeichnen. Die Zukunft jetzt wird es zeigen. Er wird jetzt wahrscheinlich ein, zwei Saisons wahrscheinlich noch richtig Gas geben müssen, um zu zeigen, dass er es wert ist. Aber ich denke persönlich gesagt, dass es O'Brien hinkriegen wird. Ich denke, es wird funktionieren. Ich denke, wir können nächstes Jahr oder übernächstes Jahr den Super Bowl feiern. Ich persönlich bin ja der These, wir haben letztes Jahr sind wir in der Wildcard-Round rausgeflogen, davor das Jahr sind wir erst gar nicht in den Playoffs gewesen. Und dieses Jahr waren wir in der Divisional-Round. Na, sind wir nächstes Jahr dann vielleicht im Championship und darauf das Jahr im Super Bowl? Wer weiß, wir werden es sehen. Gut, damit würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Horns ab und wir hören uns.
Jo, bis zum nächsten
Ja,
Mal.
vielen Dank auch. Bis dann.